SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Gewaltverherrlichend, frauenfeindlich, totalitär. Dem Islam wird oft nachgesagt, er habe den Anschluss an die Moderne und die Aufklärung verpasst. Das ist ein Irrtum, sagt unser heutiger Gast. Katayun Amipour ist Islamwissenschaftlerin, Professorin in Köln, schreibt als Journalistin für Zeitungen und Zeitschriften und hat mehrere Bücher darüber geschrieben, wie nötig eine Reform des Islam ist und dass diese auch möglich ist. Schönen guten Abend, Frau Amipour.
Guten Abend.
Sie sind Islamwissenschaftlerin, beschäftigen sich also sachlich mit der Religion. Sind Sie auch gläubig, also praktizierende Muslime?
Ich bin Muslimin. Als Tochter eines iranischen Vaters, muslimischen Vaters, ist man automatisch Muslim. Ja, ich praktiziere schon, aber ich glaube, wir müssten uns dann mal verständigen, über was genau heißt praktizieren. Also ist es wirklich so, dass man unbedingt das Kopftuch tragen muss? Ist das dann praktizierender Muslim? Oder fünfmal am Tag betet, etc. pp. Aber ich würde mich als durchaus religiös-musikalisch bezeichnen.
Wie lässt sich das vereinbaren? Kopf und Herz, Glauben und Wissen? Ist es schwierig, als Wissenschaftlerin an etwas zu glauben?
Nee, eigentlich nicht. Also ich würde es aber trotzdem sehr, sehr stark als Privatsache empfinden. Natürlich können Wissenschaftler glauben und natürlich gibt es ganz, ganz viele Dinge am Islam, speziell an der islamischen Geschichte, an der Herleitung, die man hinterfragen kann. Aber wenn es das Herz anspricht, dann ist es ja trotzdem einfach eine Möglichkeit, Spiritualität auszuüben. Und da muss ja nicht alles eins zu eins wirklich logisch sein. Und das muss nicht alles genauso stattgefunden haben, wie man dann nachher erzählt hat, wie berichtet wurde. Und Religion füllt ja immer noch ein Bedürfnis und eine Leerstelle. Wenn man sich dann sagt, ich brauche das wirklich, dass es eine höhere Macht gibt, an die ich mich anlehnen kann, die dann im Prinzip immer da ist, dann wieso sollten da nicht Wissenschaftler auch glauben können?
Die Islamwissenschaftlerin Katayun Amipour ist heute mein Gast. Ihr jüngstes Buch heißt Reform Islam, der Kampf für Demokratie, Freiheit und Frauenrechte und ist gerade in der dritten Auflage erschienen. Frau Amipour, Sie schreiben in Ihrem Buch, es sei nicht zu übersehen, dass die vorherrschenden muslimischen Positionen zu Toleranz, Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit nicht mit den Prinzipien des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates vereinbar sind. Das ist ja auch der häufigste Vorwurf, den Islamkritiker von sich geben. Sie geben ihnen also auf der einen Seite recht, aber nicht in der Schlussfolgerung, den Islam deswegen abzulehnen, sondern sagen, es geht auch anders. Kann man den Koran anders lesen, wenn man nur möchte?
Auf jeden Fall. Also das sollen dann auch diese 6 Biografien, die ich vorstelle in meinem Buch, zeigen, dass man zu ganz anderen Schlüssen kommen kann, wenn man selber den Koran liest, wenn man versucht, eine Art koranische Weltanschauung herauszuarbeiten. Also ich wollte eigentlich mit dem Buch vor allem sagen, in der Praxis läuft es richtig schief im Moment, weil in der Praxis einfach sehr viele autoritäre Mächte das Sagen haben, die dann auch den Islam in einer reaktionären Art und Weise für sich nutzen, die häufig Männer sind und die dann den Islam nutzen, um Frauen zu unterdrücken. Und natürlich, man findet Anhaltspunkte für eine solche Sichtweise im Koran. Das kann ja auch gar nicht anders sein. In der Bibel findet man die ganz genauso. Und es wäre natürlich völlig anachronistisch zu sagen, im Koran, also sprich einem Buch, das im 7. Jahrhundert offenbart wurde, steht alles drin, was kompatibel ist mit den Menschenrechten von heutzutage. Aber man kann eben hingehen, und das machen Frauenrechtlerinnen heutzutage in der islamischen Welt oder in den USA, dass sie sagen, so, mein erster Standpunkt ist, ich möchte in einem demokratischen System leben, dann möchte ich aber auch Muslimin sein, dann muss ich Mittel und Wege finden, wie ich den Koran heute so für mich interpretiere, dass das nicht im Widerspruch steht.
Aber wie liest der Reform-Islam den Koran? Also wir werden Stellen im Koran anders gedeutet, als es die konservative oder gar fundamentalistische Exegese vorgibt?
Wenn ich ein Beispiel geben soll. Die Schöpfungsgeschichte. Im Koran steht diese Geschichte, wenn man das auf Arabisch liest, ganz, ganz anders als in einem Teil der Bibel. Nämlich, es steht dort und wir schufen ein Wesen und dann schufen wir das komplementäre Wesen dazu. Mhm. Das heißt, es steht im Koran nicht, dass Adam der Erste war und aus der Rippe wurde dann Eva geschnitzt. Und trotzdem haben sie in fast sämtlichen Übersetzungen und in auch allen Erklärungen zum Koran drinstehen, dass wenn der Koran sagt und wir erschufen zuerst das eine Wesen, dann steht da in Klammern Adam und dann das komplementäre Wesen in Klammern Eva. Sagt der Text so aber nicht aus, sondern man geht inzwischen davon aus, dass diese Lesart tatsächlich aus dem Christentum übernommen wurde im 8. Jahrhundert von Zamakhshari und seitdem hat sie sich dann ausgebreitet.
Also das ist ein Beleg für Gleichberechtigung.
Genau. Und nun ist es aber in den letzten Jahren nicht unbedingt so gewesen, dass Frauen den Koran studiert haben, sondern das war ja in der Tat eine ganz, ganz große Männerdomäne. Und insofern war Amina Wadud, die ich da beschreibe, auch in meinem Buch, quasi die Erste, die das mal so aufgedröselt hat und die dann gesagt hat, Mädels, es gibt keinen Grund, dass ihr euch irgendwie minderwertig fühlt, weil nicht mal das Buch, auf die sich die Männer beziehen, wenn sie euch unterdrücken, das wirklich so aussagt.
Sowohl die Fundamentalisten als auch die Islamkritiker nehmen sich ja immer gerne einzelne Textstellen heraus aus den Suren, wie tötet die Ungläubigen, wo immer sie trifft, und nehmen das als Beleg dafür, dass der Islam gewaltverherrlichend ist oder auf der anderen Seite eben als Beleg dafür, dass die Gewalt gerechtfertigt ist. Sie sagen, das ist Rosinenpickerei, das darf man nicht.
Ja, und das, was heutzutage passiert in dem Diskurs, speziell auch in Deutschland, ist wirklich Suren-Ping-Pong. Ne? Also ich sage, die Sure sagt doch, dass wir gleichberechtigt sein dürfen. Dann sagen sie, nee, die andere Sure sagt aber genau das Gegenteil. Und deswegen ist es natürlich sehr viel sinnvoller hinzugehen und den Koran nicht nach einzelnen Versen abzusuchen und einzelnen Textstellen, sondern sich zu fragen, was ist denn die islamische Weltanschauung? Es geht ja nicht um den wortwörtlichen Sinn dessen, was im Koran steht, sondern wir müssen uns anschauen, was die Ziele der Religion sind, die Maqasid al-Scharia.
Warum gibt es heute offenbar mehr Muslime, die nur eine einzige Auslegung für wahr halten? Der Prophet, ich habe ein Zitat von ihm gelesen, in der Uneinigkeit meiner Gemeinde liegt göttliche Barmherzigkeit, soll er gesagt haben. Mhm. Das ist ja Vielfalt, die vorgegeben ist eigentlich.
Ich glaube, es hängt sehr stark mit den politischen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts zusammen, speziell die 60er, 70er Jahre. Der islamische Fundamentalismus ist ja quasi entstanden als Reaktion auf den Israel-Palästina-Konflikt. Nach dem Sechstagekrieg haben sehr viele Muslime argumentiert, wir waren unterlegen, weil wir uns nicht auf die Religion besonnen haben. Die Juden haben sich auf die Religion besonnen und deswegen waren sie siegreich. Und dann ging man hin und hat aus dem Islam eine Ideologie gemacht, was er bis dato ja nicht war. Und dann war natürlich die Islamische Revolution in Iran maßgeblich. Das iranische Regime unter Schah Mohammad Reza Pahlavi war ein waffenstrotzendes, eigentlich eines, von dem man dachte, der sitzt sehr, sehr fest im Sattel. Und dann war es aber am Ende des Tages wirklich die Religion, also ein religiöser Führer, der ihn besiegen konnte.
Welchen Stand hat der Reform-Islam innerhalb des Islams heute? Also Sie stellen ja verschiedene Reformer vor. Welchen Bekanntheitsgrad haben diese Kritiker unter den Muslimen?
Unterschiedlich. Und es ist halt immer die Frage, woran bemesse ich jetzt Erfolg? Wenn ich hingehe und sage, ja, was genau ist denn jetzt passiert, weil die das und das geschrieben haben, muss man sagen, nee, sie haben keinen Erfolg. Aber wenn man sich anschaut, was das längerfristig bewirken kann und was das bei vielen jungen Menschen bewirkt hat, dann glaube ich schon, dass sie sehr, sehr viel Erfolg hatten.
Aber Frau Amipour, höre ich richtig raus, Sie legen die größte Hoffnung in die jungen Menschen.
Auf jeden Fall, ja. Also gerade in Deutschland. Nach das, was ich da gesehen habe in 7 Jahren Hamburg, das waren alles sehr aufgeschlossene, sehr offene Menschen, die gesagt haben, wir wollen was lernen über unseren Islam, wir wollen Islam sprachfähig machen und wir sind sehr authentisch, wenn wir sowohl demokratisch wie auch muslimisch sind. Und in Iran sehen wir das Gleiche. In Iran sind 60% aller Studierenden Frauen. Das in einem Land, in dem eigentlich Gender-Apartheid herrscht. Also es gibt ein Zweiklassensystem. Frauen sind Bürger zweiter Klasse. Sie dürfen nicht ausreisen ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Sie dürfen nicht arbeiten ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Aber wenn so viele Frauen studieren und an den Hochschulen sind und man sie braucht im Arbeitsmarkt, dann kann man da nicht ewig den Deckel drauf halten. Dann kommen selbstbewusste junge Frauen dabei raus, die sich das dann irgendwann nicht mehr gefallen lassen.
Unser Gast heute ist die Islamwissenschaftlerin Katayun Amipour, geboren in Köln, ihre Mutter Deutsche, ihr Vater war iranischer Kulturattaché und der Dialog zwischen den Religionen ist ja quasi in die Wiege gelegt worden. Frau Amipour, welche Rolle haben der Islam und das Christentum in Ihrem Elternhaus gespielt?
Naja, meine Eltern mussten sich auf irgendwas einigen. was sie mit uns Kindern so anfangen in religiöser Hinsicht. Und ich finde, sie haben es sehr, sehr gut gelöst, indem sie gesagt haben, letztlich ist es ja nur der eine Gott, den es gibt. Und die ganzen Unterschiede, die es gibt zwischen Christentum und Islam, sind mehr oder minder nebensächlich. Das ist natürlich wissenschaftlich nicht so ganz überzeugend, was sie da argumentiert haben. Aber für ein Kind ist es, glaube ich, genau der richtige Umgang mit so einem Thema. Ich bin eingeschult worden in Winterscheid. Winterscheid ist ein kleines Kaff, 1000 Einwohner auf dem Berg. Und an diesem ersten Tag bei der Einschulung sagte die Lehrerin zu mir: Katajun, hier steht bei allen entweder E oder K für den Religionsunterricht.
Evangelisch, ne? Oder
also
katholisch.
Evangelisch oder katholisch. Du bist die Einzige, bei der M steht. Was mache ich denn jetzt mit dir? Was bist du? Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt: Mein Gott, Papa, was bin ich denn? Und dann hat mein Vater gesagt: Katajun, du bist mein Schatz. Das ist das Wichtigste. Das ist das Einzige, was zählt. Letztlich sagte er dann, da deine Mutter arbeitet, wäre es praktisch, wenn du an irgendeinem Religionsunterricht teilnimmst. Außerdem kann es nicht verkehrt sein, zu wissen, was die Mehrheitsgesellschaft denkt. Und dann haben wir katholisch genommen, weil meine Mutter Katholikin ist und die ganze deutsche Familie eben auch.
Also Sie haben in der Grundschule ganz normalen katholischen
Unterricht bekommen? Ganz normalen katholischen Religionsunterricht. Ja, auch im Gymnasium. Ich war ziemlich gut in Religion.
Wurde die Politik im Nahen Osten im Hause Amipur thematisiert oder sogar diskutiert?
Nicht so richtig viel. Mein Vater hatte halt den ganzen Tag mit dieser Politik zu tun und wenn er dann abends nach Hause kam, war er, glaube ich, ganz froh, wenn er darüber mal nicht so richtig was hören musste. Es war trotzdem ein bisschen präsent, weil dann in den 80er Jahren wir sehr, sehr viel Besuch hatten von meiner iranischen Familie, die dann zur medizinischen Versorgung nach Deutschland kam oder einfach mal raus wollten aus einem Land, in dem Krieg herrschte. Insofern war es unter der Hand immer so ein bisschen präsent. Aber ich muss sagen, ich habe von Iran nicht so extrem viel mitbekommen in diesen Jahren, kurz vor der Revolution oder auch dann in den 80ern.
Aber Sie waren in den 70ern kurzzeitig im Iran beheimatet.
Ja, mein Vater ist zum Studium erst in die Türkei gekommen und dann nach Deutschland, hat eine deutsche Frau geheiratet und hat dieser Frau gesagt, ich werde nicht in Deutschland leben, wenn du mich heiratest, musst du bereit sein, mit mir nach Iran zu gehen. Und sie hat dann eingewilligt. Wir haben auch meine deutsche Großmutter mitgenommen, die war damals über 70. Und er hat sich auf eine Stelle beworben an der Uni Teheran für das Fach Turkologie, glaube ich, und hat die auch bekommen. Ihm wurde aber gesagt, er müsse innerhalb von 2 Wochen anreisen, weil das Semester beginnt. Und dann hat meine Mutter 3 Monate lang diesen Umzug vorbereitet. Wir sind dann angekommen in Iran und mein Vater sagte zu ihr am Flughafen: Weißt du was, Sibylle, ich glaube, ich werde hier nicht alt. Und daraufhin sagte sie: Hör mal, du wirst hier sowas von alt, außer ich drehe dir gleich den Hals um, weil du hast überhaupt keine Ahnung, was ich alles leisten musste in den letzten 3 Monaten, um hier ein 4-jähriges Kind einzupacken, eine 70-jährige Mutter und all das, um das alles zu bewerkstelligen. Naja, und dann hat er 8 Monate gebraucht, um sie zu überreden, dass wir doch besser in Deutschland leben sollten.
Können Sie sich denn, Sie waren 4 Jahre alt, aber können Sie sich noch an irgendetwas erinnern?
Ich kann mich an so ein paar Schlüsselszenen erinnern. Zum Beispiel, dass mein Onkel, oder sprich der Schwager meines Vaters, alles daran gesetzt hat, dass meine Oma zu Weihnachten ihren Weihnachtsbaum bekommt. Und das war wirklich, es war ein ziemlicher Aufriss damals in Iran, aber er meinte, diese Frau, die hier hingekommen ist, ohne die Sprache zu sprechen, ohne zu wissen, wie wir sind, und wahrscheinlich ist sie der gläubigste Mensch von uns allen, deswegen muss ich alles daran setzen, dass sie zumindest ein Weihnachten bekommt, wie man das nun eben haben sollte. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, an diese Weihnachtsfeierlichkeit, weil es auch eine extrem nette Weihnacht war. Also es war gar nicht typisch deutsch, wo da nur die Kleinfamilie sitzt, sondern es wurden 40 Leute eingeladen und man hat gegessen und dann hat man getanzt und es war wunderbar.
Sie haben sich nicht fremd gefühlt im Land Ihres Vaters?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja auch auf Händen getragen worden.
Konnten Sie die Sprache?
Das habe ich dann relativ schnell gelernt. Meine Mutter hat immer geflucht und hat gesagt, darf ja wohl nicht wahr sein. Ich lerne seit 10 Jahren an der Volkshochschule Persisch und du machst das in 3 Monaten. Das geht halt schnell, ne, wenn man 4, 5 Jahre ist.
Was hat Sie zum Studium der Islamwissenschaften gebracht?
Auch das letztlich nur Zufall. Ich habe meinen Führerschein gemacht und dann kam mein Vater abends irgendwann nach Hause und sagte, ich würde mir heute Abend gerne einen Vortrag anhören von Annemarie Schimmel an der Uni Köln. Hat irgendjemand Lust mitzukommen? was dann so allgemeines Gähnen ausgelöst hat am Tisch. Wie gesagt, ich hatte mit Iran nichts zu tun in dieser Jugend-Pubertätsphase. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, wenn ich fahren darf, komme ich mit. Ich fahre dich dahin und ich fahre dich zurück. Der Vortrag ist mir völlig egal, aber ich will wahnsinnig gerne Auto fahren. Hat er gesagt, gut, dann machen wir das so. Und dann saß ich an der Kölner Uni und Annemarie Schimmel hat geredet über islamische Mystik, die Bildersprache der persischen Poesie eben. Und danach wusste ich, das will ich lernen. Diese Sprache möchte ich können. Die hatte ich inzwischen vergessen. Ne? Also was man als vierjähriges Kind lernt, hat man dann als Fünfjährige schon wieder vergessen. Mhm. Aber genau das war der Grund, warum ich dann studiert habe und gesagt habe, das hört sich so toll an. Diese Frau kann das dermaßen schön erklären. Da möchte man Teil von sein. Und ich dachte mir dann, gut, wenn ich jetzt mit Persisch anfange, dann kann ich auch gleich Arabisch und Türkisch lernen, damit es wenigstens so ein bisschen rund ist. Aber wenn Frau Schimmel nicht gewesen wäre als Initiationsritus, ich hätte nie angefangen und mir gedacht, oh Gott, back to the roots oder irgendwas. Das war gar nicht mein Ding.
Während des Studiums waren Sie wieder im Iran. Das war ja mittlerweile dann eine ganz andere Zeit als 1975. Wie war das da als junge Frau in einem autoritären islamischen Regime? Sind Sie immer noch auf Händen getragen worden?
Naja, von meiner Familie schon. Wie war es da? Nun, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich dann für ein Jahr nach Iran gegangen bin, hatte ich ja schon relativ lange Islamwissenschaften studiert. Mich hat die iranische Kultur immer fasziniert. Ich halte mich da bis heute sehr, sehr gerne auf. Und dass ich jetzt ein Kopftuch tragen muss, ja, so what? Es gibt wirklich Schlimmeres. Man wird entschädigt, ja, durch die Menschen, die dort sind. Es ist einfach ein wunderschönes Land. Und es sind sehr, sehr angenehme Menschen, die man gerne um sich herum haben möchte.
Sie sind jetzt seit nicht ganz einem Jahr in Köln Professorin für Islamwissenschaften mit dem Schwerpunkt persischsprachige Länder, also Schwerpunkt Iran. Das ist auch wieder back to the roots. Aber Sie waren zuvor 7 Jahre Professorin an der Universität Hamburg und an der Akademie der Weltreligionen. Was ist das für eine Akademie? Wer studiert da?
Die Idee der Akademie der Weltreligionen war, als Wolfram Weisse sie vor 15 Jahren gegründet hat, dass Menschen verschiedener Religionen zusammen sowohl die eigene wie auch die andere, die Nachbarreligion studieren sollen. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel einen Masterstudiengang konzipiert, Religion und Dialog. Und dort hat man jetzt in den letzten Jahren, weil ich die einzig festangestellte Professorin war, schwerpunktmäßig Islam gemacht. Aber neben den 6 Stunden Islam haben die Leute dort auch Hinduismus, Buddhismus und Judentum studiert, was wir alles über Gastprofessuren abgewickelt haben. Und sie sind dadurch einfach sehr gut ausgebildet worden in Kenntnis verschiedener Religionen zum einen, aber auch in sowas wie Kommunikation und Dialog. Also es gab dann auch ein Kommunikationsseminar, wo jemand einem beibringt, wie führe ich denn sinnvollerweise einen Dialog, dass der zum Beispiel auf Augenhöhe stattfindet, dass ich nicht in die Magengegend schieße, wenn ich über meine eigene Religion rede und auch über die andere. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt, muss ich sagen. Also ich habe sehr, sehr motivierte Studierende gehabt dort, die sich dann auch einbringen wollten, sich auch jetzt einbringen. Man guckt ja dann auch immer so ein bisschen dahin, was ist eigentlich geworden aus den Leuten, in religiösen Dialog.
Das Bild vom Islam hat sich in Europa in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Die Religion und ihre politische Zweckentfremdung werden kaum mehr getrennt. Die Berichte über Terroranschläge, Hasspredigten oder Ehrenmorde haben ein Zerrbild vom Islam in der gesellschaftlichen Mitte verankert. Ganz harte Rechtsaußen behaupten sogar, die Demokratie müsse vor dem Islam geschützt werden. Auch unser heutiger Gast musste und muss in Diskussionsrunden und Vorträgen immer wieder ihre Religion verteidigen, die Islamwissenschaftlerin Katayun Amipour, die mit ihrem aktuellen Buch Reformislam für einen modernen Islam der Toleranz, Freiheit und Gleichberechtigung wirbt. Frau Amipour, wann haben Sie zuletzt Anfeindungen erlebt?
Also eigentlich passiert das bei jedem Vortrag, den ich über den Islam halte, was in meinem Fall irgendwie ein bisschen besonders albern ist, weil ich rede ja dauernd über Reformislam. Ich rede darüber, wie kann man den Text auch anders lesen, wie kann man das so lesen, dass es kompatibel ist zu Demokratie und Menschenrechten und Frauenrechten. Also das ist ja mein großes Thema. Und wenn man dann 45 Minuten geredet hat, dann kommen nach den 45 Minuten immer Fragen, bei denen man sich denkt, was habe ich euch hier eigentlich gerade erzählt? Wieso werde ich jetzt angemacht.
Was kommt denn da?
Naja, ich erzähle was über Hermeneutik und wie man Verse anders auslegen kann. Und dann meldet sich jemand und sagt, ja, aber im Koran steht doch, schlagt eure Frauen. Ich hätte, ja, habe ich nicht bestritten, dass es im Koran steht. Aber ich habe ja nun gerade dargelegt, dass man das anders lesen kann und auslegen kann und dass es nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt und dass deswegen auch die Mehrheit der Muslime das so nicht annimmt, also gerade in Deutschland nicht. Diese Studierenden von mir, die Mädels, die wirklich mit ganz, ganz, ganz viel Power da gesessen haben und gesagt haben, wir möchten Islam lernen, um an die Schulen zu gehen, um den jungen Menschen einen richtigen Islam beizubringen, damit sie nicht von solchen Rattenfängern eingesammelt werden, die sie dann, also ISIS, die sie dann nach Damaskus schicken. Gerade da fragt man sich, ja, aber das ist doch genau die Herausforderung, das ist genau das Projekt. Und wieso müsst ihr das jetzt so fragen, ja, dass man sich eigentlich als Muslimin nur noch an die Wand gestellt fühlt und dann auch relativ defensiv reagiert? Also dann fange ich eben leider an, die Religion zu verteidigen und ich finde es eigentlich gar nicht richtig.
Das ist keine Diskussion dann mehr auf Augenhöhe.
Eben nicht, genau. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung für Dialog. Dass man von vornherein klarstellt, in eurer Religion gibt es negative Dinge, in unserer auch, aber es gibt eben auch positive und vielleicht können wir daran arbeiten, dass ja auch in einem gemeinsamen Dialog, weil man kann ja sehr, sehr viel voneinander lernen. Ich war vor 2014 war ich in den USA und habe dort ein Seminar gemacht, Frauen und Gender in Islam und Judentum. Das war ein Co-Teaching, also ein Zusammenunterrichten mit einer Professorin für Judaistik, Susanne Heschel. Und das war wirklich ganz faszinierend. Wir haben dann da beide gestanden und uns gedacht und gemerkt, wir haben eigentlich genau dieselben Probleme. Das Judentum hat in seiner konservativen Ausrichtung genau das Problem, was der Islam hat. Und wenn man dann aber sich austauscht auf einer vernünftigen Art und Weise, dann kann man ja als Muslimin lernen vom Judentum. Also sprich, die Strategien, die die angewendet haben, die könnten wir dann ja auch anwenden. Und so, finde ich, muss Dialog laufen. Also das war ein Beispiel für Dialog auf der akademischen Hochschulebene. Aber das kann man natürlich auch runterbrechen, dass dann so ein Dialog auch in der evangelischen Akademie XY stattfindet hier in Deutschland.
Oder auf der Straße. Da hat die Islamfeindlichkeit in Deutschland zugenommen. Woher kommt dieser Backlash? Also warum stand zum Beispiel ein Buch wie Der islamische Faschismus von Hamad Abdel Samad wochenlang in den Bestsellerlisten und verkauft sich besser als Ihr Buch über den Reformislam?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Naja, auf der einen Seite ist es ja so, dass Muslime schon eine Steilvorlage bieten, ne? Also mit dem, was geschieht in der islamischen Welt oder auch in Europa.
Können Sie die Islamfeindlichkeit verstehen? Nachvollziehen?
Ich kann sie nachvollziehen. Verstehen möchte ich das eigentlich gar nicht. Naja, es ist natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung, wenn auf einmal so viele Muslime mehr in Deutschland sind, als sie das noch vor 3 Jahren waren. Und Integration geht nie leicht. Ich muss aber auch sagen, ich würde Deutschland auch nicht als ein Land bezeichnen, in dem eine wirklich positive Willkommenskultur herrscht. Wir sind eigentlich ja ein Einwanderungsland seit vielen Jahren. Aber die meisten Menschen haben es immer noch nicht kapiert, dass es so ist. Und es ist schon merkwürdig, warum meine Cousins, wenn sie 6 Monate in den USA sind, sagen, I'm American. Und wieso mein Vater, der seit über 50 Jahren hier lebt, sagt, nee, ich bin Iraner. Also das hat eben genau was mit dieser nicht vorhandenen Willkommenskultur zu tun. Und man muss ja nicht unbedingt auf Krawall gebürstet sein, wie ich das manchmal bin. Aber es ist schon komisch, wenn ich dann zum Beispiel bei der Stadt Köln anrufe und sage, guten Tag, mein Name ist Katayun Amipur Ahlanjani. Ist auch wirklich ein schwieriger Name, gebe ich zu. Aber wenn ich dann sage, und wann sind die Einschulungstermine in diesem Jahr? Dann entgegnet man mir, Mensch, Sie sprechen aber toll Deutsch. Es ist ja ein nettes Kompliment, aber natürlich ist es auch kompletter Blödsinn. Also wieso kann man sich nicht vorstellen, dass jemand mit so einem Namen natürlich unfallfrei Deutsch spricht. Und dass, ja, dass das immer noch so ein Thema ist, da fühlt man sich dann schon auch etwas zurückgewiesen. Und damit arbeitet ja der islamische Staat zum Beispiel. Der sagt, die Europäer werden euch niemals akzeptieren als Deutsche, als Franzosen etc. pp. Dann kommt doch lieber zu uns, weil das ist insgesamt eine sehr feindliche Gesellschaft. Hm.
Ich war mal auf einer Lesung von Hamed Abdel-Samad und war erstaunt über das Publikum, die mit Ressentiments gekommen sind und sie wollten von ihm eine Bestätigung ihrer Vorurteile. Was macht eigentlich Hamed Abdel-Samad oder der Psychologe Ahmad Mansour oder die Soziologin Necla Kelek zu Kronzeugen der Islamkritiker?
Naja, ich meine, sie haben schon ein paar Punkte, wo sie dann den Finger in die Wunde legen, wo sie nicht ganz, ganz Unrecht haben. Aber es ist ja scheinbar so, dass sowas gewollt wird.
Der Krawall.
Der Krawall.
Ärgert sie das? Wenn zum Beispiel ein Psychologe oder eine Soziologin mehr als Islamexperte gilt als Sie, als Islamwissenschaftlerin?
Irgendwie schon, ja. Irgendwie ärgert es mich. Aber es ist natürlich auch so, dass sich dann, glaube ich, viele Leute wie ich sich nicht unbedingt einlassen möchten auf diesen Diskurs. Und es ist ja nicht unbedingt so, als würde ich nicht eingeladen zu den Talkshows mit Necla Kelek. Aber ich muss sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf.
Sagen Sie ab?
Ja. Kann man sich darüber streiten, ob das eine wirklich intelligente Strategie ist? Ne? Vielleicht auch nicht, weil eigentlich müsste man dann gerade hingehen und sagen, okay, jetzt biete ich euch mal Paroli. Aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl, man kann in solchen Diskussionen nicht gewinnen. Weil natürlich hat Necla Kelek, hat Hamed Abdel-Samad punktuell recht. Er hat punktuell recht, dass Frauen unterdrückt werden, dass es Klitorisbeschneidung gibt. Dass all diese Dinge, die sind ja nicht falsch.
Aber Schlussfolgerung ist eine andere.
Die Schlussfolgerung ist eine andere. Und es ist einfach nicht besonders konstruktiv, wenn man immer nur dagegen schießt und sagt, die Muslime sind nun mal so, das ist der muslimische Mainstream, die können sich hier nicht integrieren. Natürlich können sie das und sie tun es eigentlich relativ vernünftig, abgesehen von ein paar Ausnahmen.
Ist die Kritik am Islam für Sie noch von der Meinungsfreiheit gedeckt oder eine rote Linie schon überschritten?
Ich glaube, sie ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also rein rechtlich gesehen ist sie gedeckt. Aber man sollte sich natürlich die Frage stellen, ob es so wahnsinnig sinnvoll ist, wenn man Menschen so ausgrenzt und so in der Ecke schiebt, anstatt ihnen die Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, die sie haben sollten.
Katayun Amipur ist heute Abend unser Gast. Die Islamwissenschaftlerin hat ein zum Standardwerk avancierendes Buch über den modernen Islam geschrieben. Reformislam, der Kampf für Demokratie, Freiheit und Frauenrechte. Frau Amipur, wie muss sich denn die öffentliche Debatte ändern, damit sich auch das Bild vom Islam in der Gesellschaft ändert?
Also zum einen, glaube ich, sollten mehr Personen, die sich wirklich mit dem Islam auskennen, an den Schalthebeln sitzen. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo Scholatur, der nie auch nur eine islamische Sprache gelernt hat, sehr, sehr tonangebend war.
Der Nahostexperte im Fernsehen.
Genau, seinerzeit. Und an dem Institut, an dem ich dann angefangen habe zu studieren, 1990 saßen sehr viele junge Menschen, die gesagt haben, das kann doch so nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass der die ganze Zeit über Islam redet und zum Experten avanciert ist. Und es sind aber aus diesem Studiengang sehr, sehr viele Menschen hervorgegangen, die jetzt an wichtigen strategischen Punkten sitzen. Also jetzt haben wir zum Beispiel für den WDR in Kairo jemanden sitzen, der auch mal Arabisch kann. Das hat sich geändert und das muss sich auch noch weiterhin ändern. Und ich glaube, man müsste auch in der Medienberichterstattung einfach mal ganz normale Menschen zeigen. Über Krimis, über Spielfilme etc. pp. Wenn man da den Menschen auch mal zeigt, also Muslime sind auch nichts anderes als ganz normale Menschen. Ich glaube, das würde uns helfen innerhalb dieses Diskurses, der im Moment ziemlich verhärtet ist.
Aber wenn Sie Experten an die Schaltstellen sich wünschen, dann müssen auch Sie wieder in die Talkshows.
Nee, nicht unbedingt. Ich kann ja an der Uni die Leute ausbilden, die dann in die Talkshows gehen. Sind die nicht so ein weiches Fell wie ich.
Haben Sie denn Hoffnung, dass sich die Situation für Muslime in Europa auch wieder bessert?
Im Prinzip schon, ja. Also nach allen längerfristigen Zahlen sind Muslime in Europa wirklich, speziell in Deutschland. Frankreich würde ich jetzt da rausnehmen, das hat noch eine ganz andere Problematik. Aber speziell in Deutschland sind sie eigentlich sehr, sehr gut integriert. Ich meine, der größte Anteil sind türkischsprachige Menschen. Und da führt man ja ständig irgendwelche Umfragen durch, die aber dann zeigen, dass zum Beispiel diese türkeistämmigen Deutschen ein viel, viel größeres Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat haben als Bio-Deutsche darf man nicht sagen, ich sage es jetzt trotzdem. Und dass sie wirklich eigentlich heilfroh sind, über das, was der deutsche Staat ihnen hier bietet, dass sie nicht so schimpfen über Polizei, wie Bio-Deutsche das tun. Und insofern, glaube ich, wird das längerfristig, müsste das eigentlich ganz gut hinhauen.
Welche Chance hat der Reformislam?
Ich glaube, in den Köpfen der Menschen hat er eine sehr, sehr gute Chance. Sowohl in Deutschland wie auch in Iran, weil Reform-Islam den Menschen Freiheiten lässt, aber er lässt ihnen auch die Möglichkeit, ihre Religion auszuüben. Und mir wurde in der Kritik mal vorgeworfen, ich würde lauter Leute vorstellen, die ja kein Mensch kennt, und dieser Reform-Islam könne sich nicht durchsetzen. Aber ich glaube, man kann da nicht so kurzfristig drauf gucken. Und längerfristig würde ich schon denken, dass da was passiert. Ob wir beides noch erleben, würde ich jetzt allerdings nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Katayun Amipur war heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Ihr aktuelles Buch über den Reformislam ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Das sei nochmal ausdrücklich gesagt, damit auch dieses Buch vielleicht mal in der Bestsellerliste ganz oben landet. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.